Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Es geht unter anderem um das Pokal-Achtelfinale beim VfB Stuttgart.
Und weil es einen Sieg gab, um das Pokal-Viertelfinale gegen einen Gegner, der noch nicht bekannt ist. Aber wer das sein könnte, auch darüber sprechen wir.
Ganz genau. Und dann schauen wir auf ein Spiel, das früher von größerer Bedeutung war. Das Derby gegen den 1. FC Köln am Samstag.
Ja, und wir machen uns Gedanken, wie Borussia das angehen könnte, mit welchem Personal. Und natürlich dürfen auch unsere Tipps nicht fehlen. Deshalb viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Carsten, Hanna, Gobrecht und du, ihr habt Borussia am Mittwochabend ins Pokal-Viertelfinale gebracht, rein dienstlich sozusagen. Ich habe mir das Ganze vor dem Fernseher angesehen und sagen wir es so, ihr wart jetzt aus arbeitstechnischen Gründen auch nicht unerleichtert, dass es dann keinen Ausgleich mehr in der Nachspielzeit gab, denn es sorgte für klare Verhältnisse deutlich vor Mitternacht. Borussia steht zum ersten Mal seit 4 Jahren im Viertelfinale des DFB-Pokals und ich würde sagen, verdient, oder?
Ja, definitiv. Also, wie du schon gesagt hast, es war keine große Zitterei. Es gab zwar noch ein paar Strafraumszenen, nachdem Borussia das Spiel gedreht hatte. Zunächst ja die Stuttgarter Führung nach 94 Sekunden. Dann, das muss man so sagen, Traumtor für Ramm kurz vor der Pause. Und wenig später nach der Pause dann der Siegtreffer durch Alassane Player, der da diese Situation eiskalt ausgenutzt hat. Und danach hat Borussia das wirklich im Stil einer Top-Mannschaft heruntergespielt. Stuttgart wollte, aber durfte nicht so recht. Und so war es dann eigentlich trotz des 2:1 ein recht entspanntes Ausklingen der Partie und absolut verdient, gebe ich dir recht, dann der Einzug ins Viertelfinale. Und da ergeben sich natürlich doch richtig gute Chancen, wenn man sich mal die ganze gesamte Situation im Pokal anschaut.
Ja, das werden wir gleich noch ausführlicher machen, einmal alle möglichen Gegner durchgehen. Lass uns noch ein bisschen das Spiel vertiefen. Du hast gesagt, nach 94 Sekunden das Gegentor. Es hätte dann ja auch fast in der 94. Minute noch eins geben können. Da gab es kurz Aufregung, ob Stefan Leiner mit der Hand am Ball war oder ob das dann auch gar nicht regelwidrig ist, weil der Ball eben leicht von Matthias Ginter kam. Aber diesmal, also kein Murmeltiertag in Stuttgart, keine Schiedsrichter-Review, tief in der Nachspielzeit kein 2:2. Und ich fand, es passte aber deshalb das 2:1 auch ein bisschen besser zum Spielverlauf als in einem Bundesliga-Duell vor einigen Tagen, weil da Borussia ja wirklich noch ein bisschen mehr unter Druck stand und es auch nicht so souverän in der Schlussphase gelöst hat. Ich fand da jetzt dann auch die Umstellung auf Dreierkette recht lohnenswert, weil erstmal das schon ein Signal war, also auf Fünferkette muss man eigentlich sogar fast sagen, hinten dicht zu machen. Und ja, dann gab es noch ein paar rein fußballerisch orientierte Spieler weiter vorne, die es doch recht gut ausgespielt haben. Siehst du das auch so, dass man da einen gewissen Lerneffekt gegenüber dem ersten Stuttgart-Spiel gesehen hat?
Das ist genau das, was ich in meinem Kommentar geschrieben habe, dass man das mitgenommen hat, was in dem Stuttgarter Bundesligaspiel eben nicht so gut gelaufen ist, weil da hat man den Stuttgartern eigentlich erlaubt, so ein bisschen ihre Qualitäten noch auszuspielen. Sie konnten immer wieder die Bälle in den Strafraum bringen und das wird dann immer wieder gefährlich, egal auf welchem Spielniveau. Bälle im Strafraum können immer etwas hervorrufen. Gestern deutlich besser in den Griff bekommen, kaum Bälle von der Seite zugelassen. 2-3 Kopfbälle, die aber auch wirklich nicht so gefährlich waren. Und so hatte dann Tobias Sippel, Marco Roses Pokaltorwart, doch einen relativ ruhigen Abend, musste im Grunde genommen keine Riesenparade zeigen. Bei dem Tor war er meines Erachtens nach recht schuldlos, denn war ja quasi die ganze Mannschaft dran beteiligt, den Stuttgarter da durchlaufen zu lassen. Da Stindels Ballverlust, Christoph Kramer wurde da doch relativ einfach überlaufen, Stefan Leiner ausgespielt und Florian Neuhaus ging dann so ein bisschen dran wie eine Klette, aber eine, die halt auch nur mitgetragen wird und dann eben das schnelle Gegentor. Aber danach hat Gladbach ja dann wirklich in den Cool-Modus umgeschaltet, hat das Spiel dann in den Griff bekommen, hat dann kurz vor der Pause eben diesen Ausgleich erzielt und das war dann ja eigentlich schon der entscheidende Knockdown für Stuttgart, die dann noch einen Fehler gemacht haben, den Player dann eiskalt ausnutzt. Das hat den Gladbachern gereicht und zum Ende hin dann eben auch diese sehr konzentrierte Defensivleistung, nachdem man da nach 94 Sekunden noch etwas gepennt hat in der Konterabsicherung. Aber ansonsten ist Stuttgart wirklich so ein bisschen, durfte so ein bisschen mitspielen, aber nicht mehr wirklich gefährlich werden. Und darum klarer Lerneffekt aus dem Bundesligaspiel und auch eine ganz klare Botschaft. Also die Gladbacher, die haben im Pokal richtig was vor.
Ich fand es auch clever oder ja, fast schon beeindruckend, dass man nach dem 0-1 einfach so gespielt hat, als sei das Tor gar nicht gefallen. Also als hätte das Spiel dann erst angefangen, so nach dem Motto, na, wir haben jetzt 90 Minuten Zeit, hier dieses Spiel 2-0 zu gewinnen. Und so war es dann auch letztendlich. Also so der imaginäre Führungstreffer kurz vor der Pause, das 2-0 nach der Pause, so ist es ja eigentlich ein Spielverlauf, wie man sich ihn wünschen würde, wenn dieses vermeidbare Gegentor direkt zu Beginn nicht fällt. Ja, das ist natürlich... Ja, recht dämlich, wie das fällt, nach 90 Sekunden, nach einem eigenen Eckball, aber passiert dann halt in so einer Saison auch einmal. Es war das erste Gladbacher Gegentor in der Anfangsviertelstunde und im, ich meine, 28. Pflichtspiel, ja, kann man es dann unter dem berühmten Shit Happens verbuchen.
Zumindest, wenn das Spiel dann noch gedreht wird, auf jeden Fall. Stuttgart hat es aber dann einfach auch nicht geschafft, weil Gladbach das einfach völlig unterbunden hat, dieses Ergebnis dann noch auszubauen. Stuttgarter hatten natürlich so ein bisschen gehofft, dass sich Gladbach dann vielleicht rauslocken lässt, dann ihre Konterqualitäten einbringen können. Aber da haben die Gladbacher einfach wirklich, wie schon gesagt, in den Cool-Modus geschaltet. Und ja, das erinnerte schon dann so ein bisschen an die Bayern, die das einfach dann ganz konzentriert runtergespielt haben. Dann haben auch die Spieler wie Lars Stindl, wie Christoph Kramer, die sind dann einfach auch, haben diese Erfahrung, im Gegensatz zu den vielen jungen Stuttgartern, das dann eben auch zu tun, die Bälle zu halten, die Bälle zu verteilen, immer wieder anzulaufen und zu bohren und zu machen und zu tun. Und ja, dann kommt halt Markus Thuram und macht aus der Situation ein Traumtor. Das war ja ein bisschen aus dem Nichts, aber andererseits auch nicht, weil Gladbach halt immer doch gefährlicher wurde bei den Aktionen und Lars Stindl dann, der den finalen Pass zu Thuram gespielt hat, einfach diesen Raum dann auch freigespielt hat. Also ja, insgesamt muss ich sagen, ganz starkes Spiel der Gladbacher gegen einen unangenehmen Gegner, den man aber nicht hat unangenehm werden lassen, im Gegensatz zum Bundesligaspiel. Das war für mich das Geheimnis dieses Erfolges.
Und ich würde sagen, jetzt reicht es auch erstmal mit Stuttgart, ne? Bis zum 33. Spieltag, bis man sich dann wieder sieht in der Bundesliga im Borussia-Park. Das ist tief im Mai und es könnte rund um das Pokalfinale sein. Naja, wer weiß.
Pokalfinale, ja.
Ich weiß gar nicht, wann genau der 33. Spieltag ist. Du kannst schon mal, ich gucke das mal eben nach, du kannst schon mal überschwenken zu den 8 Viertelfinalteilnehmern, wer da noch so dabei ist.
Ja, also dabei sind auf jeden Fall 3, die ich neben Borussia zu den Top-Favoriten zählen würde. Natürlich RB Leipzig, der Tabellenzweite, dann der Überraschungsdritte VfL Wolfsburg und natürlich Borussia Dortmund. Die haben sich zwar schwer getan gegen Paderborn, aber Pokal ist egal. Weiterkommen, gucken und ja, diese 4, Borussia Mönchengladbach dazugenommen, sind für mich dann auch die so das Halbfinal los, das Viertelfinal los, jetzt nicht genau diese Paarung irgendwie untereinander bringt, dann auch die sind, von denen ich 2 im Finale erwarte und da, dass sie das dann auch unter sich ausmachen. Ja, die anderen 4, Rot-Weiß-Essen. Essen ist ja eine der 3 Städte, die 2 Pokalsieger in der Geschichte zu bieten hat. Und Schwarz-Weiß haben schon den Pokal gewonnen. Werder Bremen, auch schon eine alte Hasen im DFB-Pokal. Holstein Kiel, der Bayern-Bezwinger, ist dabei und Jahn Regensburg. Und da weißt du natürlich am besten, da gibt es eine richtig nette Geschichte am Rand.
Ja, mit Nico Elvedis Zwillingsbruder, nicht Jahn Elvedi, sondern Jan Elvedi. Also zweieiige Zwillinge sind sie, aber man sieht die Bruderschaft den beiden schon im Gesicht an. Das ja, wäre natürlich die berühmte Geschichte, die nur der Fußball schreibt, das Bruderduell. Im Viertelfinale, Jahn Regensburg zum ersten Mal so weit gekommen, hat den ersten FC Köln ausgeschaltet. Das wird später in dieser Folge noch relevant, denn das ist Borussias nächster Gegner in der Bundesliga. Ja, also unterm Strich ein recht typisches Viertelfinalfeld mit der Einschränkung, dass der FC Bayern nicht mehr dabei ist. Und das deswegen doch ja schon so ja, ein bisschen beim Tennis, würde man sagen, gibt es 4 gesetzte Teams und 4 Herausforderer. Und man darf dann gespannt sein, wer wem zugelost wird. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, das Stuttgart-Rückspiel in der Bundesliga ist angesetzt für das Wochenende 15. Mai, was natürlich dann nicht haltbar wäre, wenn am 13.05. Borussia im Pokalfinale stehen würde in Berlin. Aber ja, Da gibt es dann das Wiedersehen mit dem VfB Stuttgart. Ich weiß gar nicht, wie das gemacht würde. Wenn da Borussia im Pokalfinale steht, dann muss man bestimmt nicht 3 Tage später schon wieder Bundesliga spielen, halb und volltrunken, je nachdem, wie das Spiel ausgeht.
Ja, je nach Corona-Regelzustand ist man ja dann trocken gefeiert.
Ja, genau, da geht es dann direkt ganz nüchtern zurück nach Hause. Naja, wir sind gespannt, das ist aber auch noch Zukunftsmusik. Das Viertelfinale gibt es dann in der ersten Märzwoche, 2., 3., korrigiere mich, ne? 2. oder 3. März. Ja. Und den Gegner erfährt Borussia am Sonntag in der Auslosung ab 18.30 Uhr. Die übliche Frage, wer darf es denn sein? Wenn du jetzt auslost,
ja, also,
Kugeln vorwärmst.
Wenn ich jetzt die vorgewärmte Kugel wäre, der Kugelmensch.
Was ist der Kugelmensch? Ist das wieder ein Film, den ich nicht kenne?
Nein, das ist tatsächlich griechische Mythologie von Platon. Also ein ganz großes Thema, das werden wir jetzt besser mal weiter nicht vertiefen. Doch zurück zur Kugel, zum Fußball. Ja, wer wird diesen Pokal gewinnen? Das ist wirklich, finde ich, eine extrem schwere Frage. Aber wer wird Borussias Gegner? Ist genauso schwierig. Wer sollte es sein? Also ich glaube, wenn die Borussen gefragt würden, würden sie sagen, wir werden gerne ein Heimspiel haben. Andererseits fühlen sie sich auswärts ja auch ganz wohl, gerade in dieser Saison. Und ich glaube, sie würden sagen, am liebsten nicht in Leipzig, am liebsten nicht in Dortmund, sondern ja, soll man nun sagen. Also ich fände ein Heimspiel gegen Werder Bremen ganz gut, zum Beispiel.
Ja, das hat schon 2015 gut geklappt.
Genau, das hat nämlich 2015 ganz toll geklappt, weil Borussia da ausgeschieden ist. Es wäre eine Revanche. Die Pokalspiele gegen Bremen haben ja eine riesige Geschichte. Wir erinnern uns damals an Hans-Jörg Riens und sein unfassbares Tor 1984 im Halbfinale bei dem 5:4, diesem unfassbaren Spiel, wahrscheinlich eins der größten Spiele auf dem Bökelberg, die es gegeben hat. Und ja, also Bremen, spielstarke Mannschaft, interessanter Trainer, der ja auch sogar mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wird, Florian Kohfeldt, also ein Spiel voller guter Geschichten und, glaube ich, auch mit gutem Fußball. Also ich sage, Werder Bremen, Heimspiel oder auswärts, wäre ein richtig nettes Los für Gladbach.
Ja, jetzt ist ja Viertelfinale und es nähert sich das Halbfinale. Da fangen ja schon die Gladbacher Phantomschmerzen wieder an, wenn man an die ganzen Traumata der vergangenen Jahre denkt. Deswegen habe ich so ein bisschen die Theorie, okay, vielleicht sollte es was Anspruchsvolles sein. So war einer aus der Riege Wolfsburg, Leipzig, Dortmund, dann vielleicht zu Hause. Und dann könnte man sagen, okay, die anderen beiden werden einander zugelost. Und wenn man die Aufgabe löst, dann wird man auch damit belohnt, dass man einen dieser Gegner rausgehauen hat und im anderen Spiel noch einer rausgeflogen muss. Und dann, ja, ist das Tor zum Finale vielleicht ganz weit geöffnet und das, die Gefahr eines erneuten Halbfinaltraumas ein bisschen geringer. Also deswegen sage ich mal, Heimspiel gegen Wolfsburg. Also auch eine Raute mit einem W. Haben die eine Raute? Nee, die haben gar keine Raute mehr. Aber früher hatten sie das, ne? Ich war jedenfalls ein W. So. Ja, W und Grün.
Und auch große Pokalgeschichte. 1995 der Finalgegner, als Gladbach den Pokal und den letzten Titel gewonnen hat. 3:0 damals in Berlin. Herrlich Dorl in Effenberg, die Torschützen. Und ja, Wolfsburg damals Zweitligist. Inzwischen eine Top-Mannschaft der Bundesliga. Spielt einen ähnlichen Stiefel wie die Gladbacher. Oliver Glasner ja auch, einer aus der österreichischen Riege in der Bundesliga. Damals großer Konkurrent von Marco Rose. Vorher sogar aber auch noch einer, der auch bei RB Salzburg gearbeitet hat. Also da wäre auch an vielen Stellen viel Interessantes zu erzählen. Und ja, Marco Rose war ja auch fast schon in Wolfsburg untergekommen. Das hat Jörg Schmadtke, der Sportdirektor, zuletzt erzählt. Also da wäre auch viel Feuer drin. Gutes, interessantes Spiel, weil auch Wolfsburg extrem gute Defensive, vorne mit Wout Weghorst, einen überragenden Stürmer. Also wäre eine große Aufgabe und Gladbach könnte es, so wie jetzt das VfB-Spiel, ja auch ein bisschen vorab testen. Ne?
Ja, genau. Es wäre eine sehr exakte Wiederholung, weil man sich wieder 2,5 Wochen nach dem Bundesliga-Duell dann im Pokal träfe. Am 14.02. gibt es das Bundesligaspiel in Wolfsburg. Mal schauen, ob es die Duplizität der Ereignisse gibt. Wir werden es am Sonntag erfahren und dann ist es ja immer das Gleiche. Man muss es nehmen, wie es kommt.
Das ist sehr philosophisch gesagt. Und Marco Rose ist es sowieso egal. Er will Fußballspiele gewinnen, egal wo, egal gegen wen, egal wie. Hauptsache gewinnen. Und das ist, glaube ich, die richtige Einstellung im DFB-Pokal. Einfach machen und gewinnen, so wie jetzt in Stuttgart. Sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Cool bleiben, irgendwo das Spiel an sich reißen und dann zur richtigen Zeit die Tore schießen. keine Verlängerung, sehr journalistenfreundlich. Ich habe am Abend vorher das Dortmund gegen Paderborn-Spiel gesehen und da war es dann 23.28 Uhr, als das Spiel zu Ende war, ohne Elfmeterschießen. Also da hätte uns einiges geblüht. Es gibt ja tatsächlich auch in digitalen Zeiten noch sowas wie den Andruck der Zeitungsseiten. Und von daher können wir nur sagen, danke Alassane Player, danke Borussias Abwehr. Arbeitstechnisch war es optimal.
Ja, und vielleicht gibt es ja dann im Viertelfinale auch ein 18:30-Spiel. Das werden wir vertiefen, wenn es soweit ist. Jetzt geht unser Blick so langsam, aber mal Richtung Wochenende. Aber wir wollen noch einen kleinen Zwischenschritt machen, den jetzt aber auch nicht unglaublich elaborieren. Das Thema Marco Rose, seine Zukunft und der BVB, es ist halt immer noch da. Es nervt viele, das wissen wir. Aber es ist nun einmal so, wie es ist. Das ist dann auch wieder sehr philosophisch gesagt. Max Eberl hat da rund um das Stuttgart-Spiel am Mittwoch drüber gesprochen. Was willst du oder was würdest du zu seinen Aussagen sagen? Wie haben wir die einzuordnen? Er hat im Prinzip schon jetzt mal ein bisschen mehr gesagt, naja, es müsste dann schon bald mal eine finale Entscheidung fallen, was die Zukunft seines Trainers angeht.
Gut, die wird irgendwann fallen, also spätestens ja offenbar bis Ende Mai, bis dahin soll es ja, das, was man so hört, diese Ausstiegsklausel gelten. Und ja, was du vorher gesagt hast, da werden die Medien ja immer so ein bisschen gescholten, dass sie diese Themen dann ziehen und die natürlich auch auswalzen, das ist ganz klar. Aber man kann natürlich nicht die Augen davor verschließen, dass sie da sind. Und es ist ja auch nicht so, dass Marco Rose oder Max Eberl in der Lage waren, sie zu entkräften, diese Gerüchte, dass Marco Rose in der neuen Saison für Borussia Dortmund arbeiten wird. Und von daher ist es, finde ich, auch absolut legitim, immer wieder darüber zu spekulieren. Max Eberl hat ja jetzt so ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, so eine kleine zeitliche Schiene gesetzt für Marco Rose und gesagt, ja, ich will es jetzt bald wissen. Nur das Problem ist ja, Marco Rose hat ja einen Vertrag. Der geht bis 2022. Marco Rose hat nicht gesagt, dass er gehen will. Marco Rose hat nicht gesagt, dass er bleibt. Aber er muss es halt auch nicht. Er hat einen Vertrag, den haben beide Seiten unterschrieben. Der ist gültig. In dem steht möglicherweise, oder so, da es unwidersprochen ist, sagen wir mal, steht diese Ausstiegsklausel für 5 Millionen Euro, soll Marco Rose dann den Verein wechseln können. Und dass Borussia Dortmund Interesse an ihm hat, ist auch unwidersprochen. Zwar sind die Dortmunder auch genervt von diesen Gerüchten, aber da Marco Rose im Prinzip seit er in Gladbach ist, wird auch gesagt, der würde auch super zu Dortmund passen, einfach nur schon wegen seiner Vergleiche mit Jürgen Klopp oder der Vergleiche mit Jürgen Klopp. Also ja, tut mir leid, liebe Fans, wenn wir darüber immer schreiben, reden, spekulieren, aber man kann natürlich auch sagen, wir spekulieren, also ist es. Und ja, der Name des Rose, der ist halt vorhanden. Und auch in Dortmund. Das ist das, was man aus Westfalen hört. Und die westfälische Borussia, die will halt wirklich da den nächsten Schritt machen. Und wenn man sich die Gladbacher jetzt so ansieht, eben diese Erfolgsreihe, die Marco Rose da hat, man geht in die Champions League, man geht ins Achtelfinale der Champions League, man steht jetzt im Viertelfinale des Pokals, ist mit Dortmund und Leipzig noch in 3 Wettbewerben vertreten und damit eine absolute Top-Mannschaft der Bundesliga. Und wenn man sich das aus Dortmunder Sicht mal auf Dortmunder Verhältnisse übersetzt, dann ist vielleicht ein bisschen das Loch zu Bayern München zu schließen oder dass Leipzig nicht weiter enteilt. Klar, warum nicht, kann man sich vorstellen. Aber Marco Rose hat sich noch nicht, wie man so schön sagt, committed. Und ich glaube auch, dass es noch nicht ganz entschieden ist, weil er noch gar nicht die ganze Geschichte geklärt ist, wo landet Dortmund, was für ein Geld hat Dortmund, was für ein Geld hat Gladbach, wo landet Gladbach und natürlich, Fußball geht auch um Erfolg.
Und jetzt stehen ja auch ein paar Wochen an bei beiden Vereinen, die das so in eine gewisse Richtung lenken. Wir haben im Vorgespräch gerade drüber gesprochen, so die Zeit bis zur Länderspielpause, die am 20. März dann oder nach dem 20. März beginnt, nach dem Bundesligaspieltag, da steckt halt das Pokalviertelfinale drin, da steckt das Champions League Achtelfinale für beide Mannschaften drin, da stecken einige wichtige Bundesligaspiele, auch direkte Duelle drin. Ja, und deswegen ist das, auch weil ich daran denken muss, dass das so der Zeitpunkt war, wo das Ganze dann aufkam, dass Dieter Hecking den Verein am Saisonende verlassen muss, Marco Rose der neue Trainer wird, also so, ja, Ende März, Anfang April ist dann sicherlich schon ein Zeitraum, wo man dann auch mal, wenn man das jetzt mal journalistisch kommentiert, sagen würde, ja, bis dahin sollte dann vielleicht auch mal eine Entscheidung fallen und es wäre dann auch die berühmte feine Art oder Gentleman-like, wie auch immer, irgendwie fair dem Arbeitgeber gegenüber dann auch einfach dieses Commitment zu machen, wie du es genannt hast und dann Klarheit zu schaffen in alle Richtungen, aber wenn wir jetzt dran denken, dass Anfang Februar ist, kann das eben auch insgesamt noch einige Wochen dauern. Wir werden es weiter beobachten, wir werden es weiter einordnen. Was heißt, es tut uns leid, aber es ist nun mal so und das Thema lässt sich auch nicht wegschweigen. Du hast ganz oft das Wort unwidersprochen gerade benutzt. Es gibt halt auch keine Aussage in die Richtung, dass das alles hier völliger Humbug ist. Und alles, was man über Quellen und über Gespräche hört, geht ja halt genau in diese Richtung. Deswegen ist ein langer Atem und Geduld für alle Borussia-Fans, also für Fans beider Borussias angesagt. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, schließen wir dieses Kapitel für diese Folge, aber es dürfte noch weitere Folgen geben, in denen es besprochen wird.
Definitiv. Und ja, es ist ja auch eine sehr existenzielle Geschichte für Gladbach-Trainer. Ist ja doch die wichtigste Personalie oder eine der wichtigsten Personalien im Verein. Und von daher ist es ja auch klar, dass das ein öffentliches Thema ist. Also, es wird, wie sagt man im Rheinland, es kütt wie kütt. Und ich glaube, Gladbach wird, das können wir beide sagen, in der nächsten Saison mit einem Trainer in die Saison gehen. Und es wird auch ein guter Trainer.
Und et kütt wie kütt ist natürlich die perfekte Überleitung zum nächsten Block. Denn es steht, das war schon Absicht, ne?
Natürlich.
Ja, es steht das Derby an, am Samstag, 18.30 Uhr. Da haben einige schon geunkt, dass es das ja in Nicht-Geisterspielzeiten auch nie gäbe, ein Derby um 18.30 Uhr in der Dunkelheit, aus Sicherheitsgründen. Nun ist das aufgrund der aktuellen Lage hinfällig, weiterhin hinfällig. Es schließt sich, so wie sich bei Dortmund in gewisser Weise zu Hause ein Kreis schloss, weil es das letzte Spiel mit Zuschauern war und Dortmund jetzt das erste Mal dann zu Gast war ohne Zuschauer, ist es jetzt fast ein Jahr nach dem allerersten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte eine Wiederholung. Gladbach empfängt Köln am 6.2., damals war es der 11.3., Ja, es ist Derby übermorgen schon. Es geht tatsächlich sehr schnell und ich weiß nicht, wie es dir geht. So richtig kribbeln, Derby, Fieber, was man da mal nannte. Also wir erinnern uns ja an Zeiten, da haben wir wirklich wochenlang vorher schon das Thema Derby gespielt und jetzt, zwei Tage vorher, geht es dann so langsam los, weil ja auch gestern noch ein wichtiges Pokalspiel war. Ja, was fangen wir an mit diesem Spiel, das da ansteht am Samstag?
Ja, also ich glaube, zum einen ist es eben so, dass beide Vereine ja noch im DFB-Pokal aktiv waren. Über Köln haben wir ja schon gesprochen. Pokal aus gegen Jan Elvedis Mannschaft, gegen Jan Regensburg. Und zum Zweiten ist es einfach so, dass dieses Derby einfach so ein bisschen seinen Reiz verloren hat. Natürlich ist da immer auch diese Rivalität zwischen Köln und Gladbach, zwischen den Ultras, den Fans beider Vereine, die aber jetzt gar nicht dabei sind. Also ist es eher eine sportliche Geschichte. Und sportlich, das haben wir ja auch in der vergangenen Saison schon festgestellt, sind da einfach so tiefe Gräben zwischen beiden Vereinen entstanden. Hier im Borussia Mönchengladbach als Champions League-Teilnehmer, als absolute Top-Mannschaft der Bundesliga und da der 1. FC Köln, der irgendwie immer auf der Suche nach irgendwas ist, was der 1. FC Köln ist, manchmal ein bisschen besser da fündig wird, manchmal ein bisschen schlechter, irgendwas zwischen zweiter Liga, Bundesliga, bleibe ich jetzt drin, bleibe ich nicht drin, immer wieder Abstiegskampf, Querelen, Theater, also ja, Köln halt, ne? Und ja, einfach dieses Derby hat den Reiz verloren, weil es einfach nicht die Augenhöhe gibt, die es in früheren Zeiten gab. Früher halt auf ganz hoher Ebene, wo man sich sogar in Europapokal-Halbfinals traf, dann in der zweiten Liga teilweise, aber man war auf Augenhöhe und es war nicht vorher klar, wer gewinnt. Aber wenn man sich so an die letzten Derby-Spiele erinnert, das war doch immer recht deutlich.
Ja, und selbst wenn nicht, dann passierte das auch mal. Also wenn ich jetzt an die letzten Ergebnisse denke, klar, hat der FC dann auch mal gepunktet. Marco Rose hat noch eine lupenreine Derby-Bilanz, 3 rheinische Derbys, 3 Siege. Und es würde uns jetzt nicht überraschen, wenn der 4. dazukommt. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ich finde, es gibt halt, also oftmals sind Rivalitäten ja auch reizvoller, wenn man in der herausfordernden Rolle ist und nicht so der Herausgeforderte ist. Weil letztendlich ist es nun mal Teil der Folklore, dass jeder Gladbach-Fan in jeder Saison 6 Punkte gegen den 1. FC Köln erwartet und ja irgendwie nur enttäuscht werden kann. So ist das nun mal. Und der FC befindet sich ja, man muss sich ja nur diese Bilanz anschauen, wie da auch die Siegquote verteilt ist. Ja, kann sich da vielleicht noch etwas mehr dran erfreuen, gerade jetzt, weil, du hast gesagt, dieser sportliche Graben zwischen beiden Mannschaften liegt. Deswegen ist es für Gladbach sportlich gesehen einfach eine absolute Pflichtaufgabe, zu Hause gegen ein Team zu gewinnen, das tief im Abstiegskampf steckt, das gerade in dieser Geisterspielzeit die im vergangenen März begonnen hat, richtige Probleme hatte. Da gab es jetzt den ersten Heimsieg vergangenen Sonntag gegen Bielefeld in dieser Geisterspielperiode. Ja, und deswegen is it, wie it is, würde ich sagen.
Ja, es ist, wie es ist. Und ich glaube, dass inzwischen irgendwie Borussia Dortmund der neue SC Köln geworden ist, wenn man sich das so von der Rivalitätsgröße her anguckt. Da hat Gladbach sowas, wo man hin will, wo man drankommen kann, wo man jetzt den ersten Sieg nach unendlich langer Zeit gefeiert hat. Und da ist einfach so diese Herausforderung größer, die gegen Köln halt nicht da ist. Also fußballerisch sind da Welten wirklich dazwischen. Das muss man einfach sagen. Und ja, Dortmund ist einfach so der ja, ein bisschen, muss man sagen, der Bilzenbub für die Gladbach-Fans, weil einfach dann auch Spieler da abhanden kommen und weil man hin und her wächst, weil man nicht hin und her, sondern weil nach Dortmund geholt wird. Und ja, das ist ja auch das, was so eine Rivalität ausmacht. Also von daher, ja, der 1. FC Köln, klar, es wird immer das die Mutter der Derbys sein, so nennen es ja die Gladbach-Fans, aber ich glaube so, die Mutter war schon reizvoller, sagen wir es mal so.
Ja, genau, da gab es zwischendurch ja die Fortuna-Gastspiele, dann war es die Pflegemutter aller Derbys und ja. Jetzt ist es so ein bisschen fast schon stiefmütterlich, aber ja, natürlich spielt da auch rein, dass einfach keine Fans im Stadion sein werden. Es ist ja nun mal so, dass man dann auch ein bisschen davon in den Bann gezogen wird, dass das besondere Spiele sind. Ich rede also, ne, dass alles auch friedlich einigermaßen bleibt zwischen beiden Fanlagern. Aber natürlich kribbelt es in so einem Stadion. Das ist jetzt dann nicht plumpes Dahergerede. Ganz anders, wenn das Stadion voll ist in einem Derby. Und das ist was anderes, als wenn der FC Augsburg zu Gast ist. Aber das fällt jetzt auch noch weg. Ja, deswegen ist es schon ein Spiel fast wie jedes andere, wo natürlich klar es noch bitterer wäre für Borussia, da gegen einen Abstiegskandidaten nicht zu gewinnen. Aber ja, wenn wir jetzt mal rein aufs Sportliche blicken, ist es, wie ich gerade gesagt habe, einfach eine Pflichtaufgabe gegen ein Team aus dem Tabellenkeller in einem Heimspiel, um 3 wichtige Punkte für den Europapokal, vielleicht sogar für die Champions League zu holen.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, weil Gladbach ja jetzt auch mit dem Rückenwind des gewonnenen Pokalspiels, des Achtelfinals, des Viertelfinaleinzugs in dieses Spiel geht, werden die Kölner da wirklich dann wieder nach einer Führung sogar ausgeschieden sind beim unterklassigen Verein. Und ja, sowas zieht einen natürlich dann nochmal mehr runter. Also wird auch nicht dafür sorgen, dass Ruhe einkehrt in den Verein. Es gab ja dieses klare 3-0 gegen Bielefeld. Da dachte man in Köln, ah ja, das ist ein guter Schritt. Und dann gibt's dieses Pokal aus, mit dem natürlich keiner gerechnet hat. Und tja, also alles andere als ein Heimsieg der Gladbacher ist ja fast schon geneigt, als sogar ein relativ deutlicher, wäre dann schon schwierig. Vergangenes Geisterderby gab es ja dieses 2-1, großer Tag von Brel Embolo. Wir werden ja gleich noch über die Aufstellung reden, dann wird sein Name sicherlich auch noch eine Rolle spielen. Aber das war ja auch ein Spiel unter ganz besonderen Umständen, war deswegen vielleicht auch ein bisschen enger. Aber ich glaube, dass Gladbach, dass Marco Rose da jetzt auch nichts dran lassen wird. Er wird sicherlich wieder rotieren, wird dem einen oder anderen vielleicht auch eine Chance geben. Aber ja, egal in welcher Aufstellung Gladbach spielt, da sollte schon der Heimsieg fallen und die ja im Jahr 2021 ja wirklich noch astreine Heimbilanz dann fortgesetzt werden.
Ja, nicht nur astreine Heimbilanz, auch seit insgesamt 8 Pflichtspielen jetzt schon ungeschlagen, das kann sich sehen lassen. Und auch jetzt schon einige Rückstände gedreht in diesem Jahr, auch jetzt in Stuttgart. Deswegen, selbst wenn der FC da in Führung gehen sollte, ist das letzte Wort lange nicht gesprochen. Und so ein Fußballspiel dauert in Gladbach gerade wirklich 90 Minuten, obwohl sie jetzt auch oft gar nicht so lange brauchen, um das Ding dann zu drehen. Gegen Bayern, Dortmund und auch gegen Stuttgart geschah das ganze Jahr dann recht flott nach der Pause jeweils schon. Dann lass uns doch einfach eintauchen in diese 11, die wir da erwarten. Wir machen es ganz einfach im Tor. Ich rechne mit Jan Sommer.
Ja, also Tobias Sippel, das ist ja der Pokaltorwart. Und ich glaube auch nicht, dass Marco Rose an dieser Systematik etwas ändern wird. Solange Jan Sommer fit ist, wird er auch spielen. Also von daher keine große Diskussion. Und ich glaube auch, dass die Viererkette, da könnte ich mir schon vorstellen, dass neben Stefan Leiner, Matthias Ginter und Nico Elvedi, Oskar Wendt, der ja zum Schluss in Stuttgart auch spielen durfte, eine Rolle spielen.
Ja, ich würde nicht nur sagen eine Rolle, sondern auch spielen. Ich habe nämlich auch auf meiner Liste dass der mal reinkommt für Rami Benzebaini, der wirklich einen sehr guten Job gerade macht, aber ja, man nicht vergessen sollte, dass der eine gewisse Leidensgeschichte hinter sich hat, mit der Covid-19-Infektion, die nicht ohne war, und wie wir auch schon angesprochen haben, dass dann bald wieder englische Wochen kommen. Ja, deswegen sei ihm etwas Schonung gegönnt. Oskar Wendt hat sich etwas einspielen dürfen und ist ja auch sehr Derby erfahren, hat aber noch nie ein Derby-Tor geschossen, oder? Oskar Wendt?
Ich kann, ja, gegen Dortmund. Da hat er schon getroffen, aber.
Ja, nicht gegen den FC.
Nein, gegen den FC nicht. Da sind eher Jungs wie Patrick Herrmann und Co. Aktiv gewesen. Lars Stindl ist auch schon Derby. Nico Elvedi, auch schon Derby-Held gewesen damals bei dem 1-0-Sieg. Also ja, und Brel Embolo halt, der letzte Heim-Derby-Held. Alassane Player hat schon im Derby getroffen.
Genau, vielleicht mal, der wäre jetzt dran.
Zum Beispiel. Er hat ja im Derby, vergangene Saison im Auswärtsderby, hat er ja den Eckfahnenjubel erfunden. Gab es jetzt auch schon lange nicht mehr. Macht natürlich auch wenig Spaß, wenn keine Leute da sind, die sich daran erfreuen können. Also nur Derby-Kandidaten oder Derby-Held-Kandidaten gibt es ja nun wahrhaftig genug. Ich glaube, Lars Stindl ist ganz erpicht drauf. Wir hatten ja vergangene Woche ein Interview mit ihm geführt und da hat er ganz klar gesagt, ja, ich will auch zu Hause mal wieder Tore schießen, am liebsten natürlich vor Fans, und das ist einer der Gründe, warum ich auch verlängert habe, sagt er sogar, dass ich hier doch ganz oft vor der vollen Nordkurve meine Tore erzielen will. Gut, wenn das jetzt vor der leeren Nordkurve machen würde gegen Köln, würde ich sagen, ist auch kein Problem. Er hat in Stuttgart einen Assist eingesammelt, war wieder einer, der beteiligt war an diesem Sieg im Pokal, und ich glaube, dass er auch ein guter Kandidat ist, jetzt gegen Köln ein Torschütze zu sein und damit dazu beizutragen, dass Gladbach dieses Spiel auch gewinnt. Also mich würde das schon sehr wundern. Du hörst, Lars Stindl steht in meiner Mannschaft, und dahinter glaube ich, dass Dennis Zakaria und Florian Neuhaus spielen.
Ja, da habe ich was anderes stehen, weil ich immer noch so dieses Gefühl habe, dass Zakaria Neuhaus gerade sich eher etwas, ja, ich will nicht sagen, auf den Füßen stehen würden. Wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge, oder wir haben es irgendwann so besprochen, wir reden ja auch sonst mal miteinander, dass beide ja eher über das Spielerische kommen. Und deswegen sehe ich eher Zakaria und Kramer. Neuhaus irgendwie letzten Spiele auch nicht mehr ganz so in dem Flow, auch jetzt beim 1-1 gegen Union Berlin. Deswegen sehe ich Zakaria und Kramer. Dennis Zakaria, vielleicht auch mal ein Derby-Held-Kandidat. Schweizer sind da ja auch sehr gern gesehen in Gladbach.
Ja, ich hab so überlegt, dass eine kleine Systemwandel. So, Marco Rose ist ja im Moment sehr flexibel, was seine Systeme angeht. Wir haben mal so ein 4-1-4-1 aufgeschrieben, und da würde ich dann eben Dennis Zakaria als Single-Sechser sehen und dann Florian Neuhaus halt eine Position weiter vor. So eine Art Doppelzehn vielleicht sogar, und vorne dann mit Brel Embolo und außen Thuram und Hofmann.
Hofmann, okay, da haben wir noch eine Unterscheidung. Das ist schön, dass wir uns mal nicht ganz einig sind. Ich habe das 4-2-3-1 oder 4-3-3, wie man es nennt, und so ein bisschen das, was du gegen Union ins Spiel gebracht hattest, die volle Wucht. Ganz vorne Marcus Thuram über rechts, Brel Embolo Zentrum, Alassane Player links. Thuram hat ja gezeigt, wie er es von der halbrechten Position auch machen kann, mit einem schönen Linksschuss. Alassane Player, das ist ja quasi sein Wohnzimmer, die halblinke Position, um da aufs Tor zu schießen. Und dann Brel Embolo mal wieder in der Startelf. Ja, das wäre meine Aufstellung vorne, also mit den drei sogenannten Büffeln. Volle Wucht, Thuram, Embolo und Player.
Ja, also Embolo hat ja auch gegen Köln schon gute Spiele gemacht, von der Zehnerposition damals aus, ist inzwischen ja ein Mittelstürmer geworden. Und ich würde jetzt ganz gerne tatsächlich noch über einen reden, der ja jetzt voller Borusse ist. Hannes Wolf wird verpflichtet, insgesamt 11 Millionen Euro kostet er jetzt. Max Eberl hat das am Rande oder in der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel gesagt, die Kaufpflicht ist jetzt eingetreten. Also Hannes Wolf wird über diese Saison hinaus, so er nicht verkauft wird, wird er Borusse sein und nicht mehr RB Leipzig gehören. Das heißt also, er ist auch da, länger da. Und dieser Wechsel, den Marco Rose ja auch in seiner Einordnung von Brel Embolo vorgenommen hat, er hat Embolo am Anfang ganz oft auf der 10 spielen lassen, jetzt fast nur noch auf der 9. Finde ich auch gut, weil ich Brel Embolo auf dieser Position einfach auch sehe und seine Stärken auch sehe. Und ganz ehrlich gesagt glaube ich, dass Hannes Wolf dort auch am besten aufgehoben sein könnte. Er ist halt nicht dieser Feintechniker wie Lars Stindl, der ja mit seinem Passspiel, oder auch Jonas Hofmann, die beide mit ihren Passspielen wunderbar Dinge einleiten können, sondern ist eher so ein Wühler und vielleicht einer, der im Strafraum nicht so brecherhaft wie Embolo, aber vielleicht auch als schwer greifbarer Typ wesentlich mehr bewirken könnte, als er bis jetzt so auf den anderen Positionen getan hat. Außenstürmer, ja, kann er auch, aber naja, er ist halt auch nicht der ganz große Dribbler, wie jetzt der ein oder andere, den man sich da so vorstellen kann. Und vielleicht wäre das dann auch nochmal eine Option, die man gegen Köln vielleicht ins Auge fassen könnte, dass eben Hannes Wolf einfach mal, er war jetzt Doppelspitze sozusagen bei Union Berlin, hat es ja schon deutlich besser gemacht als in vielen anderen Spielen, hat aber immer noch mega Luft nach oben, das hat Marco Rose auch gesagt, hat aber auch um Geduld gebeten. Aber vielleicht mal ein Appell an Rose, versuch doch mal den Wolf als Sturmspitze.
Jetzt hast du ein bisschen so argumentiert, er hat es nirgendwo anders bislang gebracht, dann ja, ist das so der letzte Spruch, so böse, man ins Böse wäre. Nein, aber klar, also da haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen, dass er seinen Platz noch nicht gefunden hat und natürlich ein Weg, diesen Platz zu finden, ist einfach auch viel nochmal auszuprobieren. Jetzt ist ja nun mal auch vertraglich zugesichert, dass diese Geduld ihm gegeben wird, weil er einfach Borussia bleibt über den Sommer hinaus. Ja, ich bin sehr gespannt, ob vielleicht dieser Granit-Xhaka-Effekt irgendwann eintritt, dass dann der Knoten platzt, obwohl das ja bei Granit-Xhaka auch andere Gründe waren, warum es dann da am Anfang nicht funktioniert hat. Weil er da etwas sonnenkönighaft, sage ich mal, aus Basel kam und sich dann erstmal an die neue, frische Luft in der Bundesliga gewöhnen musste, es dann Undiszipliniertheiten und so weiter auf dem Platz gab. Also dessen hat sich Hannes Wolf natürlich nicht schuldig gemacht. Ich bin sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall ein Projekt, wo natürlich auch Marco Rose sagen kann, okay, vertraut mir, ich habe hier schon andere nach vorne gebracht. Wir erinnern an Florian Neuhaus, bei dem ja nun auch nicht alles super lief am Anfang unter Rose, der sich da in gewissen Bereichen reinfuchsen musste. Und ja, wenn Marc Rose denn auch über den Sommer hinaus bleibt, ist das sicherlich ein spannendes Projekt, dessen Ausgang wir natürlich genau beobachten werden.
Und vor allen Dingen, glaube ich, auch Hannes Wolf wird das genau beobachten. Er ist ja wirklich ein Zögling von Marco Rose. Die kennen sich schon seit Teenager-Tagen von Hannes Wolf. Marco Rose war da schon noch etwas älter, aber er ist sozusagen ein Spieler, den Rose aufgebaut hat, kam dann ja auch auf dem Umweg über Leipzig dann zu Borussia, um bei Marco Rose wieder richtig reinzukommen. Und ja, geben wir ihm einfach mal die Chance. Ab und zu kann er einem auch so ein bisschen leid tun. Man merkt immer das Bemühte, was er hat. Und wie gesagt, ich fand jetzt Union Berlin, dieses Spiel, das war auch nicht so schlecht, wie es mancher Fan dann gesehen hat. Er ist jetzt bei den Fans ja schon so ein bisschen das Objekt der Spitzen geworden, die da abgefeuert werden, der verbalen Spitzen. Das erinnert mich so ein bisschen dann auch an Jonas Hofmann, der ja auch immer so ein bisschen im Fegefeuer da stand, inzwischen zum Topspieler geworden ist. Der Weg ist richtig weit für Hannes Wolf, aber Jonas Hofmann hat ja auch einige Zeit gebraucht, um in den Herzen der Fans anzukommen. Ich bin da auch sehr gespannt. Eine Prognose abzugeben, finde ich, fällt extrem schwer bei Hannes Wolf. Und ja, Borussia hat ihn jetzt fest in ihrem Club. Und schauen wir mal. Auch da, was soll man sagen? Schauen wir mal, ist wahrscheinlich das einzig Sinnvolle im Moment.
Jetzt könnte man einen wunderbaren Zusammenschnitt für unsere Social-Media-Kanäle machen mit allen. Et kütt wird kütt, et is wird is. Und man muss es nehmen, wie es kommt. Und schauen wir mal. Das ist dann das letzte Wort des letzten Kapitels dieses Podcastes. Und ich würde sagen, nachdem wir jetzt alles hier abgegrast haben, komm, du willst doch auch, oder? Die Mailadresse.
Na, die kann ich doch gar nicht. Das ist so schwierig. Sag du es, du bist da so gut drin.
Ja.
Die Mailadresse. Also.
Der Kampf um die Mailadresse. Wenn ihr Anregungen, Wünsche, Kritik, Lob, was auch immer habt an uns oder auch einfach irgendwas anderes auf dem Herzen, Themen, Wünsche, Tipps, Anregungen. Anregungen habe ich, glaube ich, war schon mein erstes Wort, aber egal. Jedenfalls, wenn ihr irgendwas davon habt und uns schreiben wollt, könnt ihr das am besten per Mail an fohlenfutter@rheinische-post.de.
Es hört sich immer wieder absolut super an. Also das muss man ganz klar sagen. Wie Yannick schon gesagt hat, schreibt alles, was ihr auf dem Herzen habt, sagt uns, was ihr vom Podcast haltet. Wir bekommen immer wieder kleine Anregungen. Zuletzt ging es ja auch mal um Joe Skelly und die Geschichte, warum er weniger Probleme hat als Julio Villalba. Hanna Gobrecht hat sich damit beschäftigt, hat das auch aufgeklärt. Also da einfach nochmal googeln, in unseren Angeboten suchen. Da ist die Geschichte mit dabei, warum Julio Villalba nicht spielen darf in der U23 und Joe Skelly ist der Amerikaner, ist der Einfachrat. Ihr seht, wenn Fragen kommen, sind gerne bereit, sie zu beantworten auf den diversen Kanälen, wo unsere Angebote laufen. Und ja, ansonsten für gute und wohlgemeinte Anregungen und Kritik sind wir natürlich auch immer offen. Und ja, deswegen haben wir jetzt, glaube ich, für heute alles besprochen, oder?
Ja, so ist es.
Und die Tipps.
Nein, die Tipps. Ja, oh Gott, wer hatte denn überhaupt letztens bei Union? Hat da jemand unentschieden getippt?
Das ist eine gute Frage.
Ich habe unentschieden getippt, oder? Ich habe kurz gesagt, der Flug geht vorbei und ich habe gesagt, naja, nur so halb. Ich meine, so war es.
Genau, und du hast dann 5-5 gesagt,
glaube ich. Ja, genau.
So, du darfst jetzt mit dem Derby-Tipp beginnen.
Ah, es kann ja nur schief gehen. Ich habe mich so weit aus dem Fenster gelehnt, jetzt muss ich das auch eigentlich mit dem Tipp untermauern. Deswegen glaube ich an ein 3-0 für Borussia.
Na, ich hatte jetzt fast schon mit dem 4-0 gerechnet, aber ich sage, Borussia wird das Spiel so wie in Stuttgart relativ kühl abfeiern und gewinnen auch. Und es wird, also ich schwanke zwischen 2-6-0. Aber nein, ich glaube, dass Borussia das alles sehr routiniert hinbiegen wird und sage deswegen 2-0 für Gladbach. Und ich glaube auch, dass Lars Stindl ein Tor schießen wird.
Okay. Das werden wir nächste Woche abgleichen, wenn wir uns dann melden mit einem bisschen zum Derby und dann vorausblicken auf das, ja, doch Spiel um den Champions-League-Platz gegen den VfL Wolfsburg am Valentinstag.
Naja. Herrlich, herrlich. Beim VfL Wolfsburg.
Beim.
Stadt sozusagen.
Das ist noch romantischer, ja.
Ja, das wird vielen direkt einfallen, wenn sie an Wolfsburg denken, das Wort romantisch.
Ja. Amore an der Aller.
Ja, Amore an der Aller. Das ist so ein wunderbares Schlusswort. Also poetisch. Kugelmenschen, Amore an der Aller und et küt wied küt.
Genau, klares Indiz dafür, besser Tschüss zu sagen. Yes. Ja, und bleibt uns gesonnen. Ein sportlich, nee, was sagst du immer? Ich sag du es nochmal.
Das kann nur ich. Ein sportverbundenes Vergnügen.
In dem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de